Guten Morgen. Schön, dass wir zusammen diesen Gottesdienst feiern können, dass ich euch was sagen darf. Und bevor ich das tue, möchte ich noch beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du durch dein Wort zu uns sprechen willst, dass du auch unser Leben formen möchtest und prägen möchtest. Und ich bitte dich, Herr, gib uns offene Herzen für dein Wort und gib mir die richtigen Worte. Amen. Ja, wie kriegt man die Kurve zwischen dem Ewigkeitssonntag und meiner Predigt, die heißt Älter werden, jünger bleiben? Ihr seht ja an dem Titel, die Schreibweise ist ein bisschen anders. Bei Älter werden geht es tatsächlich ums Älter werden. Wir werden alle älter, da kann keiner was dagegen tun. Und der zweite Teil, jünger bleiben, hat dann wiederum nichts mit dem Alter zu tun. Es geht auch nicht um eine Anti-Aging-Creme, wie ich heute schon gefragt wurde, sondern eben um das Jüngersein, dass wir jünger bleiben, auch wenn wir älter sind, dass wir dranbleiben. Und vielleicht ist da der Zusammenhang zum Ewigkeitssonntag, dass ja das Ziel ist, dass unser christlicher Glaube nicht nur eine Phase unseres Lebens ist, sondern dass es uns auch tatsächlich bis ans Ziel bringt, wenn Gott uns zu sich ruft. Aber ich möchte das Thema, das um das Jüngersein geht, so viel kann ich ja schon mal sagen, einleiten mit einer Frage, die mir mal im Rahmen eines Seminars gestellt wurde. Also ich habe da dran teilgenommen, es war eine Frage von dem Redner. Und er hat die Frage an die Teilnehmer gestellt: Wenn sich jemand an dir ein Beispiel nimmt und deinem Beispiel folgt, wohin führt ihn das? Wenn sich jemand an dir ein Beispiel nimmt und deinem Beispiel folgt, wohin führt ihn das? Das ist eine spannende Frage, denn vielleicht hat man das so noch gar nicht gesehen. Man lebt sein Leben in der Regel so, dass man vielleicht nach außen ein gutes Bild abgibt, so in diesen 2 Stunden hier in der Gemeinde. Da erscheint jeder ganz wunderbar. Aber wenn heute jemand die Entscheidung treffen würde, sein Leben so zu führen, so wie du es führst, dass man denkt, so wie du denkst, dass man die Entscheidung trifft, so wie du die Entscheidung triffst, das geistliche Leben so führt, wie du das führst, würdest du ihm abraten davon? Oder fändest du das eine richtig gute Sache, eine gute Entscheidung? Die Predigt von heute ist nicht in der Predigtreihe. Wer da aufmerksam unsere Predigtliste ansieht, der weiß, heute ist eigentlich Matthäus Kapitel 15 ein weiterer Text dran. Aus verschiedenen Gründen ziehe ich die Predigt, die ich in 3 Wochen gehalten hätte, auf heute, und die von heute wird dann stattfinden. Und wie gesagt, die Predigt heute heißt Älter werden, jünger bleiben. Ich fand das Wortspiel so schön, weil man denkt eher so ans irgendwie dynamisch bleiben oder jung aussehen, aber es geht dabei um das Jüngersein, Jünger von Jesus zu sein und zu bleiben. Jeder von uns wird älter. Und das sollte jeder, der ein Jünger von Jesus geworden ist, auch ein Jünger hoffentlich bleiben und in Jüngerschaft weiterhin leben. Und diese Ausdrücke Jünger, Jünger sein, Jüngerschaft, in Jüngerschaft leben, das sind jetzt nicht unbedingt Worte, die wir in unserem alltäglichen Leben irgendwie ganz besonders oft gebrauchen und benutzen. Das Wort Jünger, man denkt in der Regel direkt an diese 12 Männer, die mit Jesus unterwegs waren. Nicht unbedingt an sich selber. Ich weiß nicht, wer von euch sich jetzt so in einem normalen Gespräch als Jünger bezeichnen würde. Eher so in diesem konkreten Zusammenhang. Als Christ gibt es eben diesen Ausdruck Jünger sein und dann eben auch noch den Ausdruck Jüngerschaft oder in Jüngerschaft leben. Von der Wortbedeutung her oder von dem Wortursprung her kommt der Begriff Jünger aus dem Althochdeutschen. Ich Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, Jungiro oder wie auch immer die genaue Aussprache ist. Und das bedeutet Lehrling. Und da kommt man ja schon nah an die Bedeutung, zumindest des Begriffs Jünger, heran. Denn wir wissen von den Jüngern Jesu, dass sie ja im Grunde Schüler oder Lehrlinge von Jesus waren. Sie waren von ihm auserwählt worden, berufen worden, sie sind mit ihm umhergezogen und sie haben von ihm gelernt. Und Jüngerschaft, was im Grunde für uns als Christen auch ein wichtiger Begriff ist, bedeutet im Grunde genau das, als Jünger zu leben, als Schüler, als Lehrling, als Lernender von Jesus. Und das ist einer der wichtigsten Punkte im Leben als Christ. Es ist eine Grundlage des Glaubens, dass wir als Jünger leben. Als Jünger von Jesus. In Jüngerschaft und dass wir Jesus nachfolgen und von ihm lernen. Darüber wollen wir heute Morgen ein bisschen nachdenken. Über diese Jüngerschaft Jesu, wie sie uns betrifft. Und vielleicht kommen wir dann auch wieder auf die Frage von eben zurück, wenn sich jemand in deinem Leben ein Beispiel nimmt, wo würde ihn das hinbringen? Ein Text, der uns gute Hinweise gibt, was Jüngerschaft bedeutet, was Jüngersein bedeutet, das finden wir in Johannes 15, den Versen 1 bis 12. Ich lese ihn zunächst mal ganz vor und dann kommen wir zu einzelnen Punkten. Ich bin der wahre Weinstock, spricht Jesus, und mein Vater der Weingärtner. An jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen, und an jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie müssen brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, wie ich meines Vaters Gebote halte und bleibe in seiner Liebe. Das sage ich euch, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde. Das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch liebe. Soweit der Text. Jesus gebraucht hier zunächst das Bild vom Weinstock, vom Weingärtner und von der Rebe. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich ein Spezialist bin, was den Anbau und Zucht von Weinstöcken angeht. Darum musste ich mich natürlich ein bisschen schlau machen. Ich hoffe, dass das auch so stimmt alles. Und interessant fand ich folgende Beschreibung, die ich da gefunden habe. Da steht schon da. Der Weinbau ist eine der Kulturen in der Landwirtschaft, die sehr viel Mühe machen. Weinstöcke benötigen das ganze Jahr über intensive Pflege. Bevor ein Weinstock seinen vollen Ertrag bringt, muss er etwa 3 bis 4 Jahre lang gepflegt und beschnitten werden. Man nennt die Pflege der Reben auch Reberziehung. So weit, so gut. Und dann schreibt der Autor: Beim Rebschnitt muss der Winzer zwischen fruchtbaren und unfruchtbaren, also wilden Reben, unterscheiden. Im Winter sind sie äußerlich gleich, aber sie unterscheiden sich darin, in welcher Beziehung sie zum Stamm stehen. Steht die Rebe auf der nun 2-jährigen Bockrebe, ist sie fruchtbringend. Steht sie aber auf altem Holz, ist sie unfruchtbar. Sie kann viele Triebe haben, bringt aber nie Frucht, weil die Triebe keine Fruchtansätze haben. Eine solche Rebe muss an ihrer Entstehungsstelle abgeschnitten werden, sie ist nutzlos. Der Rebschnitt verkleinert die Pflanze zwar, aber dadurch werden die verbleibenden Reben optimal mit Nährstoffen und Feuchtigkeit versorgt. Also, soweit ich das verstehe, das entscheidend Wichtige für die Rebe ist also, damit sie Frucht bringen kann, die richtige Verbindung zum Stamm, also zum Weinstock. Irgendwie hängt die unnütze Rebe ja auch mit dran. Sie wächst und bringt Triebe hervor, aber Frucht kann nie entstehen. Aber Frucht kann nie entstehen, weil sie auf altem Holz wächst und nicht da, wo der Weinstock fruchtbar ist. Und ich denke, genau da ist auch der Knackpunkt für uns, wenn wir Jesus verstehen wollen, wenn er diesen Vergleich gebraucht. Christlich sein reicht nicht aus. Religiös sein reicht nicht aus. Als Kind in die Gemeinde hineingeboren werden reicht nicht aus. Es muss diese direkte, diese persönliche Beziehung zu Jesus da sein. Das ist auch der zweite Punkt. Jünger sein heißt mit Jesus verbunden sein. Jesus sagt so klar in Vers 4, bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Jünger sein heißt, mit Jesus direkt verbunden zu sein. Wir in ihm, er in uns. Christsein getrennt von Jesus ist nicht möglich. So wie die Rebe keine Frucht hervorbringen kann, getrennt vom Weinstock, so wird auch niemand geistliche Frucht in seinem Leben sehen, wenn er persönlich noch getrennt ist von Jesus, wenn er sein Leben ohne Jesus führt. Und das macht Jesus in Vers 5 und 6 noch klarer. Er sagt zunächst in Vers 5, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Er will es den Jüngern ganz klar machen. Ihr seid die Reben, ich bin der Weinstock. Und dann sagt er erstmal ganz positiv, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Das ist eine Tatsache, das ist kein Vielleicht, sondern wer in ihm bleibt, wer Jesus nachfolgt, wer mit Jesus verbunden ist, der bringt viel Frucht. Ausrufezeichen. In Klammern, man darf durchaus sich dann die Frage stellen, wie verbunden bin ich mit Jesus, wenn ich in meinem Leben keine Frucht sehe? Klammer zu. Aber das ist der Punkt 3. Jünger sein heißt Frucht bringen. Da muss natürlich die Frage gestellt werden, was ist das für eine Frucht? Jünger sein heißt Frucht bringen. Und als junger Christ habe ich immer gedacht, okay, ja, Frucht, das ist eine ganz bestimmte Sache. Frucht bedeutet bekehrte Menschen. Ich habe jemanden zu Jesus geführt, der glaubt jetzt auch an Jesus, das ist Frucht, nichts anderes. Und es hat mich auch tatsächlich frustriert, weil ich darin nicht gut war. Das habe ich nicht hingekriegt. Und war immer eher ein Punkt für schlechtes Gewissen, weil ich wusste, das kriege ich nicht hin. Es hat sowas wie einen christlichen Leistungsdruck erzeugt. Das steht doch hier so ausdrücklich. Wer mit Jesus verbunden ist, der bringt viel Frucht. Auch das noch, nicht nur mal eine Frucht, sondern auch noch viel Frucht. Das war sehr frustrierend, weil durch mich war bis dahin noch niemand zum Glauben gekommen. Aber später wurde mir bewusst, dass die Frucht, die Jesus hier meint, erstmal Frucht ist, die in mir anfängt. Und auch nicht von mir und von meiner Leistung abhängt. Wenn Jesus mein Leben gehört und er als mein Herr und Retter an erster Stelle meines Lebens steht, dann bin ich von neuem geboren, dann bin ich Gottes Kind und dann habe ich den Heiligen Geist. Und was schafft Gottes Geist in mir? Die Stelle ist vielen wahrscheinlich gut bekannt. Galater 5, Vers 22 bis 33. Der Geist Gottes dagegen lässt als Frucht eine Fülle von Gutem wachsen, nämlich Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Bescheidenheit und Selbstbeherrschung. Durch die Verbundenheit mit Jesus dürfen all diese Dinge in mir wachsen. Aber es ist auch nicht darauf beschränkt. Weil Jesus hier sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Darum bezieht sich das auf noch viel mehr. In einem Kommentar zu dieser Bibelstelle stellt der Ausleger auch die Frage, was ist denn die Frucht, die entstehen soll? Und er schreibt dann, für mich zumindest recht eindrücklich, dürft ihr auch mitlesen, es ist alles gemeint, was der Herr am Jünger und durch den Jünger hervorbringen will. Dazu gehört die Frucht der Lippen, ebenso gut wie Glaube, Liebe, Hoffnung. Die einzelnen Glaubensfrüchte, die Galater 5, Vers 22 und Epheser 5, Vers 9 aufzählen, ebenso wie die umfassende Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Das Zusammenleben mit anderen Gemeindegliedern in der Bruderliebe, ebenso wie die Nächstenliebe und Feindesliebe, die Mission und genauso das Ausharren in Verfolgung. Und der Text geht noch weiter. Also es gibt eine ganze Menge an Dingen, die Gottes Geist in uns wachsen lassen will, was Gott in uns bewirken lassen will. Und das ist diese Frucht, um die es zunächst geht. Die Frucht in mir, die, wenn sie entsteht und wir diese ganze Liste uns ansehen, dann kann es ja gar nicht anders sein, als dass das auch noch andere Früchte produziert. Aber es hat mich auch angerührt, dass er hier schreibt, was Früchte sind Bruderliebe, Nächstenliebe und Feindesliebe. Und das kommt mit dieser engen Verbindung mit Jesus. Das kommt von Jesus und durch Jesus. Und das kann uns motivieren, Jesus vielleicht wieder mehr in unserem Alltag auch zu suchen. Wenn ich vielleicht das ein oder andere in meinem Leben nicht so ausgeprägt vorfinde. Und es motiviert mich mehr als die negativen Konsequenzen, die dann in Vers 6 genannt werden. Wenn da steht, wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie müssen brennen. Das ist zwar auch klar und deutlich, und dass wir dabei an Höllenfeuer denken, ist sicher auch gewollt. Doch mehr motiviert mich, mit Jesus verbunden zu bleiben, dass er mich ganz positiv durch seinen Geist verändert und mich gebrauchen möchte. In Vers 7 geht es ja auch wieder positiv weiter. In Vers 7 geht es ja auch wieder positiv weiter, indem Jesus sagt, dass unsere Bitten von Gott erhört werden, wenn wir in ihm bleiben und auch seine Worte in uns bleiben. Und das ist der nächste Punkt. Jünger sein heißt Gottes Wort ernst nehmen. Hier in Vers 7 und dann auch in Vers 10 werden Jesu Worte und auch seine Gebote genannt. Ein Hinweis darauf, dass sein Wort, das Gottes Wort, die Bibel, unsere Grundlage bleiben muss. Denn ohne Gottes Wort als verbindliche Grundlage wird unser Glaube beliebig oder unseren Gefühlen unterworfen oder wird verformt von den Meinungen, von denen Gott egal ist. So gibt uns Jesus in Vers 9 den Befehl, bleibt in meiner Liebe. Klare Aufforderung, bleibt in meiner Liebe. Und wie sollen wir das machen? Es steht in Vers 10. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe. Okay, gut, eine klare Aufforderung, das müssen wir wohl tun. Allerdings war mein erster Gedanke eher ein rebellischer? Was hat denn Gehorsam mit Liebe zu tun? Oder umgekehrt, ist es Liebe, dass Jesus Gehorsam verlangt? Klar kann ich sagen, er ist halt der Herr der Welt, er ist halt Gott, dann hat er auch alles Recht, das einzufordern. Aber vielleicht müssen wir uns auch an der Stelle wieder daran erinnern, dass Gottes Liebe ja doch die reinste Liebe ist, die wir jemals finden können. Darum müssen wir Jesus auch hier nicht unterstellen, dass er irgendwie irgendwelche negativen Motive hätte oder dass er uns nicht mehr liebt, wenn wir mal was falsch gemacht haben. Nein, Gottes Gebote zu halten ist immer gut für uns. Und nicht Gott wendet seine Liebe von uns ab. Wir wenden uns ja von ihm ab, wenn wir seine guten Gebote, seine liebevollen, seine Gebote voll Liebe ignorieren. Und hier in Vers 11 erklärt Jesus sogar noch etwas mehr dazu. Das sage ich euch, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde. Also geht es eben auch darum, wenn wir Jesu Geboten gehorchen und tun, was er sagt, dann hat das zum Ziel, dass wir vollkommene Freude erleben. Wir verderben uns die vollkommene Freude, die wir in Gott haben könnten, wenn wir seine Gebote nicht beachten. Und dann sagt Jesus sogar noch konkret, welches Gebot er hier besonders meint. Das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch liebe. Also halten wir fest, als Jünger Jesu zu leben bedeutet, dass wir in seiner Liebe bleiben, indem wir seinen Geboten gehorchen. Das Gebot, das er hier erwähnt, ist, dass wir uns lieben sollen. Und wenn wir das tun, bringt uns das vollkommene Freude. Hört sich so einfach an. Die praktische Ausführung ist dann vielleicht manchmal nicht so leicht. Doch gerade dann, wenn es nicht einfach ist, die Menschen um mich herum oder die Geschwister in der Gemeinde oder mein Ehemann oder meine Ehefrau oder meine Kinder oder meine Eltern zu lieben, dann, wenn es nicht einfach ist, dann, wenn es schwierig ist für uns, dann, wenn wir an unsere Grenzen kommen, merken wir vielleicht mehr als sonst die Abhängigkeit von Jesus. Und eben genau das, was hier mit dem Weinstock beschrieben ist. Diese enge Verbundenheit mit ihm, die dafür notwendig ist. Wenn ich dieses Gebot erfüllen möchte, die Menschen um mich herum zu lieben, dann geht es wiederum nicht, ohne ganz eng mit Jesus verbunden zu sein. Aber diese Aufforderung, dass wir als Jünger Jesu einander zugewandt sein sollen, dass Jüngerschaft sich darin ausdrückt, in der Liebe zueinander. Das führt zu einem weiteren Aspekt der Jüngerschaft, der mir heute Morgen auch noch sehr wichtig ist. Und ich habe den Punkt genannt, Jünger sein heißt Jünger machen. Ein Hinweis darauf lesen wir in 2. Timotheus 2, Vers 2. Das haben wir vorhin in der Textlesung von Roger gehört. Paulus schreibt seinem Schüler und Vertrauten Timotheus, was ich dir vor vielen Zeugen und als die Lehre unseres Glaubens übergeben habe, das gib in derselben Weise an zuverlässige Menschen weiter, die imstande sind, es anderen zu vermitteln. Jüngerschaft bedeutet auch, dass ältere Christen ein Vorbild sein sollen für jüngere, unerfahrenere Christen. Paulus drückt hier aus, was er selbst lebt. Als er frisch zum Glauben gekommen war, war es Barnabas, der ihn unter seine Fittiche nahm. Er hat ihn eingeführt bei den Aposteln in Jerusalem, war für ihn da, hat ihn intensiv begleitet und hat ihm geholfen, als rechter Jünger zu leben. Paulus seinerseits nahm sich Timotheus an, und brachte ihm bei, was er konnte. Die zwei Timotheusbriefe sind Zeugen von dieser engen Beziehung. Und hier in dem Vers will der Timotheus dieses Prinzip ans Herz legen. Und letztlich legt er uns dieses Prinzip ans Herz, dass die rechte Glaubenslehre nach Möglichkeit auch wieder zuverlässigen Menschen weitergegeben wird, die dann auch fähig sein sollen, es wieder anderen weiterzugeben. Und immer so weiter, immer so weiter. Es soll im Grunde eine Kette sein, die nie aufhört. Es wäre ein Missverständnis jetzt anzunehmen, hier wird dann das Jüngersein von Jesus ersetzt durch ein Jüngersein von den Menschen. Das ist natürlich nicht so. Letztendlich muss es bei dem, was Paulus hier meint, immer darum gehen, dass der Einzelne ein besserer Jünger von Jesus wird. Wenn ich anfange, einem Menschen nachzufolgen, dann wird es schief. Es muss immer um Jesus gehen und darum, was er in seinem Wort sagt. Aber dass wir uns haben als Gemeinde, als Kinder Gottes, dass wir uns haben, das ist eine Hilfe, die Gott uns gegeben hat, die wir nicht unterschätzen dürfen. Wir dürfen Lernende sein, aber wir dürfen auch Lehrende sein. Und lehren heißt nicht nur, wie ich jetzt, eine Predigt halten oder eine Bibelstunde halten. Viele von uns lehren und sind ein Vorbild im Glauben einfach durch ihr Leben. Einfach weil man an ihnen die Liebe zu Jesus sieht, abspürt, merkt. Die Liebe zu Jesus. Bei manchen merkt man ganz besonders die Liebe zum Wort Gottes. Bei anderen die Liebe zur Mission. Oder die Liebe für die, die am Rand stehen. Oder einfach die Liebe zu den Geschwistern in der Gemeinde. Wenn wir die Liebe des anderen sehen und spüren, dann ist es ein Beispiel, dem wir folgen können. So wird die Liebe praktisch, von der Jesus im Johannestext gesprochen hat. Liebe ausdrücken, indem ich für die anderen da bin. Aber es gibt eine existenzielle Bedingung, dass ich für den anderen da sein kann. Das ist, ich muss auch wirklich da sein. Für die anderen anwesend sein. Und das soll jetzt keine unterschwellige Kritik an denen sein, die jetzt am Livestream zusehen. Bitte versteht es nicht falsch, aber es ist tatsächlich dieser Punkt. Wenn wir nicht da sind, sind wir nicht da. Jüngerschaft funktioniert nicht, wenn ich nicht da bin. Oder mich zumindest verfügbar mache. Jüngerschaft, voneinander lernen, funktioniert nicht, wenn wir nicht zusammen sind. Jüngerschaft ist auf das Miteinander ausgelegt. Miteinander Gottesdienst feiern, miteinander essen, miteinander Pakete packen, wie gestern, miteinander beten, miteinander die Bibel studieren, miteinander evangelisieren, miteinander arbeiten, miteinander freuen, miteinander kämpfen. Alles ist auf die Gemeinschaft miteinander ausgelegt. Natürlich ist der wichtigere Teil der Jüngerschaft, dass wir ganz persönlich und im einen oder anderen Kontext auch mal allein Jünger von Jesus sind. Das ist das Erste und Wichtigste. Aber Gott hat uns doch in die Gemeinschaft mit anderen Christen hineingestellt, damit wir durch diese Form der Jüngerschaft im Glauben wachsen und reifen können. Doch auch das, was wir bei Paulus sehen, dass er sich ausdrücklich um eine Person kümmert, den Timotheus, darf uns inspirieren, auch etwas Ähnliches anzustreben. Da möchte ich einerseits die erfahrenen Christen in unserer Gemeinde ermutigen, überleg dir doch mal, ob es nicht dran ist, dich in einen anderen, vielleicht jüngeren Christen, vielleicht gleichaltrig, vielleicht ganz frisch im Glauben, in unsere Gemeinde zu investieren. Jemand, in dem du Potenzial siehst und für den du da sein willst. Geh auf ihn zu und frag ihn, ob er sich vorstellen kann, sich regelmäßig mit dir zu treffen, um gemeinsam die Bibel zu lesen, um sich auszutauschen, um miteinander zu beten. Um mehr geht's ja nicht. Gottes Wort lesen, austauschen und beten. Ganz persönlich, ganz konkret, vielleicht manchmal auch nur ganz kurz und knackig, weil man ja doch immer ganz schön beschäftigt ist. Vielleicht manchmal aber auch lang und intensiv. Vielleicht auch nur mal per Videochat oder FaceTime am Computer oder am Handy, per Telefon. Es geht auch mal zwischendurch. Aber da sein füreinander. Und vielleicht diese eine Person im Blick haben und im Blick behalten. Du hast in deinem Leben viele Erfahrungen mit Jesus gemacht. Du bist durch Höhen und Tiefen gegangen und bist immer noch ein Jünger Jesu. Bist älter geworden und jünger geblieben. Das kannst und sollst du auch mit anderen teilen. Wir sind andererseits aber auch alle immer noch Lernende. Wir sollten auch den Mut haben, jemanden anzusprechen und Vertrauen zu riskieren, um so ein regelmäßiges Treffen anzustoßen, um selbst zu lernen. Auf dem Weg mit Jesus ist es gut, Wegbegleiter zu haben, die uns helfen können. Die uns helfen können, weiterzukommen oder auch einfach treu an Jesus dran zu bleiben, vielleicht mal Fragen zu klären oder durch ein dunkles Tal gemeinsam zu gehen. Ich glaube, uns geht viel Segen verloren, wenn wir nicht die Ressourcen nutzen, die Gott hier uns vor die Nase gesetzt hat, die wir hier in der Gemeinde haben. Und damit das nicht nur ein theoretischer Aufruf bleibt, habe ich mal ausdrücklich für heute Morgen zwei Listen mitgebracht, auf denen man sich eintragen kann. Das eine ist eine Ich-suche-Liste, das andere ist eine Ich-biete-Liste. Also nicht eBay-Kleinanzeigen, aber eben in Bezug auf diese Begleitung. Ja. Da steht dann auch drunter, ja, ich suche jemanden, der mich begleitet für Austausch, Bibellese und Gebet. Dann kann man seinen Namen eintragen. Oder eben auf dem anderen, ja, ich möchte jemanden im Glauben begleiten für Austausch, Bibellese und Gebet. Dann kann man seinen Namen eintragen. Und dann können wir gucken, wen wir vielleicht miteinander bekannt machen, nenne ich es mal so. Und da so eine Liste natürlich schnell mal übersehen wird, habe ich schon in unserer App ein Gesuch vorbereitet, das ich genau jetzt erstelle. Das ist jetzt nur das Ja, ich suche. Das Ja, ich biete, muss ich gleich machen. Das wird jetzt zu lang dauern. Aber das ist jetzt in eurer App zumindest auch da. Da könnt ihr euch dann auch eintragen, wenn das jetzt dran ist. Habt einfach den Mut und tragt euch ein. Darauf können wir dann auch in den nächsten Wochen immer wieder mal hinweisen. Aber ich wünsche mir, dass wir, was das Thema Jüngerschaft angeht, heute mitnehmen, nicht nur älter werden und jünger bleiben, sondern dass Jüngerschaft bedeutet, an Jesus eng verbunden dran zu bleiben. Jesus muss der Mittelpunkt unseres Lebens bleiben. Es bedeutet, Frucht zu bringen in Verbindung mit Jesus und in Abhängigkeit von Jesus. Es bedeutet, in Jesu Liebe bleiben, indem wir seinem Wort gehorchen. Und es bedeutet auch immer wieder eine Paulus-Timotheus-Beziehung zu haben, also das, was wir mit Jesus erlebt haben, mit anderen teilen, beziehungsweise von anderen lernen. Ich möchte beten und möchte euch bitten, dazu aufzustehen. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns erreicht hast, dass du uns berührt hast und wir dich finden durften, dass wir deine Kinder sind und Jünger von dir sein dürfen, wir von dir lernen dürfen, dass wir von dir verändert werden können und im Glauben weiterkommen können. Ich bitte dich, Herr Jesus, dass du uns immer wieder ermutigst in unserer Beziehung zu dir, dass wir an dir dranbleiben, dass wir versuchen, so eng wie möglich mit dir verbunden zu sein, dass es keinen Tag gibt, an dem wir nicht mit dir gesprochen haben. Jesus, hilf uns, dass wir ja auch zunächst in Verbindung mit dir diese Frucht in unserem Leben sehen, dass du uns Liebe und Freude und Geduld und Selbstbeherrschung und was auch immer du in deinem Wort verheißt, dass das in unserem Leben sich entwickeln darf durch dich. Schenk, dass wir da immer wieder drauf schauen. Und lass uns offene Augen haben für dein Wort, was du uns durch dein Wort beibringen möchtest, das oft so ganz anders ist als das, was uns die Welt um uns herum beibringen will. Schenk, dass wir auf dein Wort schauen. Und hab Dank für die Menschen, die du in unser Leben hineingelegt, hineingepflanzt hast, die da sind, um uns weiterzubringen, in die wir uns investieren können oder von denen wir lernen können. Ich bitte dich, Herr, dass wir da auch den Mut haben, konkret zu werden und ja auf andere zuzugehen. Danke, dass du uns da helfen möchtest. Und ich bitte dich, Herr Jesus, schenk, dass wir als Jünger leben mit dir und mit anderen. Amen.